Timotheus Kapitel 3. Ja, also ich predige ja momentan über den Timotheus. Gut, und heute ist halt das Kapitel 3 da. Und da geht es um die Qualifikation von Ältesten, Dienern und Dienerinnen. Also Älteste, dann eben Diakone, sagt man es auch, oder dann eben auch Diakoninnen oder wie man dazu sagt. Also egal. Ich lese es jetzt erstmal vor und dann gehen wir einfach nach und nach durch. Kapitel 3, 1 bis, also 1. Timotheus 3, 1 bis 13. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Ebenso die Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren, auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Das Wort ist gewiss. Welches Wort? Eigentlich muss ich es gar nicht fragen, es ist das Wort Gottes damit gemeint. Nun, gewiss bedeutet im Grunde genommen zuverlässig, treu und es hält, was es verspricht. Es schwankt nicht von einer Meinung zur nächsten und es enthält auch keine Lügen. Es wird uns in der modernen Theologie oder in der Bibelkritik wird uns da einfach vieles auch erzählt und die Bibel in Frage gestellt. Manche Dinge, manche Aussagen aus der Bibel relativiert oder sogar gesagt, naja, das kann man so nicht nehmen, das stimmt so nicht. Im Grunde genommen macht man dadurch die Bibel, erklärt man die Bibel zu einem Lügenbuch, was aber so nicht ist. Offenbarung 19,9 sagt hier, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Wenn Gott wahrhaftig ist, dann kommt auch alles, was aus seinem Mund kommt, ist dann auch wahrhaftig. Und das sollten wir uns einfach auch immer wieder bewusst machen. Dann geht es weiter. Wer nach einem Aufseheramt strebt, begehrt ein schönes Amt. Eine andere Übersetzung, fand ich auch interessant, sagt, eine erhabene Tätigkeit. Ich habe mir dann die Frage gestellt, ist es wirklich so? Habe mir aber dann selbst die Antwort gegeben, wenn Paulus das so sagt, dann denke ich, ist es wirklich so. Da müssen wir uns nicht die Frage stellen. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit rum? Geistlich oder ungeistlich? Ja, auf der einen Seite, ist es schon was Erstrebenswertes. Aufseheramt oder Ältestenamt oder in eine Leitungsposition einer Gemeinde zu gehen oder zu kommen. Es birgt aber auch Gefahren. Eine Gefahr ist der Gedanke, sich einfach selbst zu verwirklichen. Ja, ich Ja, ich lebe einfach meine Gedanken in der Gemeinde aus und die Gemeinde hat es zu befolgen. Dann, man sonnt sich in dem Ruhm, den man dadurch genießt. Man genießt Anerkennung und ja, kann, ja, natürlich genießt man in gewisser Hinsicht Anerkennung. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Man hat auch einen gewissen Einfluss, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite, was ich auch festgestellt habe, ist, man genießt auch in einer besonderen Weise auch den Beistand unseres lebendigen Gottes. Die Frage ist nur, lasse ich es zu, dass Gott mir hilft bei dieser Tätigkeit, die ich ausübe. Und dann aber auch, so ein Amt birgt eine sehr große Verantwortung in sich. Und Paulus sagt an einer Stelle, dass gerade Verantwortliche in der Gemeinde, die auch im Verkündigungsdienst stehen, auch einer besonderen Verantwortung unterzogen werden. Die wird Gott in besonderer Weise auch für das, was sie gesagt haben, zur Rechenschaft ziehen. Und das, muss ich ehrlich sagen, das ist schon eine Sache, die mir auch immer wieder, die ich mir immer wieder auch bewusst mache und bewusst ins Gedächtnis rufe und mir auch klar mache, ja, was verkündige ich? Denn am Ende stehe ich vor Gott. Und wenn ich falsche Dinge erzählt habe, dann werde ich da auch vor Gott zur Rechenschaft gezogen, wenn ich mal vor ihm stehe. Und dann am Ende stelle ich mir die Frage, ist dieses Amt wirklich so schön, wie Paulus sagt? Wenn einem bei der Ausübung, wenn einem die Ausübung erschwert wird, behindert wird oder sogar madig gemacht wird, und da kann ich, wenn ich jetzt an die Rothenburger Gemeinde zurückschaue, könnte ich euch Storys und Geschichten erzählen, wie Geschwister aus der Gemeinde, Brüder aus der Gemeinde, dann den Ältestendienst, unsere Ältesten damals, wirklich denen sehr, sehr, sehr schwer gemacht haben. Sie ständig kritisiert haben. Ein paar Mal habe ich mir so für mich gedacht, weißt, es wird in der Brüderstunde, werden Sachen beschlossen. Und wenn dann die Ältesten das nicht so umgesetzt haben, dann sind sie kritisiert worden. Und das fand ich für mich damals als sehr junger Menschen sehr entmutigend. Weil ich einfach sage, Mensch, sie tun nach bestem Wissen und Gewissen das, was sie tun sollen. Und dann kriegen sie, wenn man so sagen will, immer wieder eine verpasst, verbal. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, da ist jeder aufgefordert. Einfach auch zum einen wir, sagen wir in dem Fall Matthias und ich, dass wir die Aufgabe, die uns Gott hier gegeben hat, dass wir die auch verantwortungsbewusst wahrnehmen. Aber auf der anderen Seite auch, dass eben die Gemeinde, und den Eindruck habe ich auch, es uns auch möglichst leicht machen, diese Aufgabe auch wirklich durchzuführen. Der Aufseher nun muss untadelig sein. Anders ausgedrückt eben ohne Tadel. Ja, es gibt nichts zu beanstanden. Oder es soll nicht Verwerfliches an ihm zu finden sein. Sein Lebenswandel soll tadellos sein oder ist tadellos. Und er verhält sich eben anständig. Kommt dann aber weiter unten auch nochmal. Ja? Dann Mann einer Frau. Und meines Wissens nach wird jetzt hier nicht von, also der Grundsatz, sondern es geht einfach darum, dass er eine Frau hat. Dieses Zahlwort. Dass er eine Frau hat. Nicht eine, zwei, drei oder vier, sondern eine Frau. Mann einer Frau. Also ich habe mich eben auch bei dem Ausarbeiten gefragt, Mann einer Frau, heißt es auch, dass er im Grunde genommen auch ledig sein kann. Das wollte ich eigentlich damit. Natürlich, also verheiratet, wenn er Frau hat, soll er verheiratet sein, selbstverständlich, das ist schon klar. Also in wilder Ehe zusammenlebend und dann, nee, das ist, glaube ich, ist nicht so gut. Nee. Aber ich meine damit, dass er eben zwingend verheiratet sein muss, sprich eine Frau und verheiratet oder ledig. Genau. Tatsache ist, dass er auf jeden Fall eine Frau, nicht zwei, drei oder vier, sondern eine einzige Frau haben soll. Dann soll er nüchtern sein. Also damit glaube ich, ist jetzt nicht in erster Linie gemeint, dass er ja, also kein Alkohol trinken soll, sondern einfach, ich sage jetzt einfach nüchtern, er behält einen kühlen Kopf, tut keine unüberlegten Dinge, ist nicht, sage ich jetzt mal, gefühlgesteuert oder emotionsgesteuert, sondern überlegt zuerst, bevor er handelt. Dann besonnen. Besonnen macht keine, ich habe das so aufgeschrieben, macht keine Schnellschüsse. Ist eher nachdenklich und poltert er gleich los und er stellt fest, oh, hätte ich jetzt vielleicht doch nicht machen sollen, sondern ist erst etwas zurückhaltend und dann bringt er das, was er einfach sagen möchte oder tun möchte. Und bleibt ruhig. Anständig möchte ich jetzt einfach sagen, wenn jemand das Wort Gottes auf sein Leben anwendet, bleibt er anständig oder wird anständig. Er hat das Wohl des anderen auch im Blick. Gastfrei brauche ich nicht viel dazu erzählen. Wenn jemand gastfrei ist, hat er einfach ein offenes Haus für Menschen. Für Menschen einfach, sei es Leute aus der Gemeinde selber oder einfach für andere. Er hat gerne Gäste. Und, aber was jetzt einfach interessant ist an diesem Aspekt gastfrei, das heißt, er lässt andere an seinem eigenen Leben teilnehmen. Der Gast bekommt einen Einblick in sein Privatleben. Und dadurch wird die Predigt, die derjenige hält, lebendig. Ich kann jetzt hier predigen von einem liebevollen Umgang und dann daheim verhalte ich mich ganz anders. Und das bekommt er mit. Das heißt, die Predigt, die jemand hält, die wird, wenn jemand in der Familie aufgenommen wird, die wird lebendig. Und er merkt, jawohl, er steht hinter dem, was er auch dort verkündigt. Und der Gastgeber wird auch herausgefordert, sich eben geistlich zu verhalten. Ich kann mich noch erinnern, als ich als ein junger Christ war, sehr, sehr jung, nach Rodenburg, habe meine Ausbildung gemacht und ich kam in dieser Zeit dann auch in die evangelisch-freikirchliche Gemeinde dort und hatte so zu den etwa Gleichaltrigen einen recht guten Kontakt. Und wenn ich dann, also ich hatte ja als Koch gearbeitet und da musste ich dann auch immer alle zwei Wochen, musste ich Wochenende arbeiten, aber dann, wenn ich mal frei hatte, dann ging ich sonntags dort in die Gemeinde. Und die wussten ja, okay, was macht der jetzt? Dann haben die gesagt, ach Martin, komm mit zu uns zum Mittagessen. Und so habe ich dann auch einen Einblick in diese Familie gekriegt. Da habe ich gemerkt, wie die miteinander umgehen, wie sie auch mit den Kindern umgegangen sind. Also, ja, und es hat auf mich einen unglaublich tiefen Eindruck gemacht. So gerade als junger Christ, der noch nicht lang an Jesus glaubt, die Bibel gar noch nicht richtig kennt, auch nicht weiß, wie man sich so im normalen alltäglichen Leben verhält. Und da dann festzustellen, wie diese Geschwister dann so untereinander gelebt haben, wie sie sich verhalten haben, wie sie das ein oder andere auch ja, ausleben. Ich fand das hochinteressant und es hat mich auch als junger Christ sehr, sehr geprägt. Das muss ich auch dazu sagen. Und da gab es ein paar Familien, wo ich immer wieder auch sonntags so zum Mittagessen war und das hat wirklich einen sehr, sehr starken Einfluss auch auf mein weiteres Leben gehabt. Fand ich sehr, sehr, sehr schön und auch ermutigend. Er soll lehrfähig sein. Einmal, er soll das Wort Gottes verkündigen können. Er sollte in der Lage sein, jemand anderes einmal zu lehren, aber auch, wenn nötig, zu belehren. Zu zeigen, du, ja, okay, da ist vielleicht der ein oder andere Punkt in deinem Leben, das solltest du vielleicht doch ändern. Und dann, er sollte aber auch gewisse Zusammenhänge aus dem Neuen Testament, Alten Testament, also Zusammenhänge der Bibel kennen und auch verstanden haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ich, ja, sage ich jetzt mal als Verkündiger oder auch Ältester, ja, immer wieder und auch ständig auch mit dem Wort Gottes beschäftige. Ja, ich muss dazu sagen, angeregt auch durch Monika, habe ich auch immer wieder dann auch Predigten, wenn ich mal spazieren gegangen bin oder mit dem Fahrrad unterwegs war, mir nebenbei angehört von anderen Verkündigern, die einfach, wo mich eine Bibel oder ein Abschnitt aus der Bibel oder bestimmte Themen interessiert haben. Und ja, das prägt, das hilft einem auch weiter. Man kriegt eine andere Blickrichtung auf verschiedene Themen, die man vielleicht in einer ganz anderen Richtung verstanden hat. Oder ja, es wird bestätigt, was man ohnehin schon weiß. Man bekommt noch das, was ich ohnehin schon weiß, noch mehr Farbe. Ja, das heißt, ich bin auch selber herausgefordert, mich mit der Bibel immer wieder neu auseinanderzusetzen und zu forschen. Wenn ich anderen weiterhelfen will, dann muss ich selbst auch in der Bibel, ja, sage ich jetzt einmal, bewandert sein. Dann muss ich selber auch eine gute Grundlage haben. Und es geht natürlich nicht, wenn ich, sagen wir mal, zwischen Tür und Angel, so 5 Minuten, mal kurz bevor ich weggehe, die Bibel lese und dann bin ich unterwegs. Nee, es erfordert einfach auch Zeit. Es heißt hier dann auch, dass er kein Trinker sein soll. Und da geht es jetzt wirklich um den Alkoholgenuss. Die Bibel verbietet Alkoholgenuss nicht grundsätzlich. Paulus sagt zum Beispiel an Timotheus, trink ein wenig Wein um deines Magens willen. Also das heißt, es heißt nicht, dass ich keinen Alkohol jetzt in dem Sinn trinken darf. Jesus hat auch einen Wein getrunken, zu sich genommen. Als Genuss, nicht als, dass ich mich berausche. Und aber die Bibel sagt auch sehr eindeutig in Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, Ausschweifung entsteht oder worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. In der Elberfelder steht hier Ausschweifung. Eine andere Übersetzung, also der Luther, übersetzt es zum Beispiel mit ein unordentlich Geist. Und ich denke fast, dass, also sie passen eigentlich beide. Auf der einen Seite, wenn ich jetzt zu viel Alkohol trinke, dann entsteht ein unordentlicher Geist. Und dann rede ich Dinge, tue Dinge, die ich unter ganz normalen Umständen gar nicht tun würde und weitergeben würde. Und ich weiß nicht, ob ihr Menschen erlebt habt in eurem Leben, die mal sturzbesoffen waren. Da ist es wirklich so, die wissen nicht mehr, was sie tun. Und wenn du die dann am nächsten Tag fragst oder denen sagst, was der da alles von sich gegeben hat, was der unter Umständen noch alles getan hat, ja, der fällt in sich zusammen und sagt, um Himmels Willen, was habe ich da getan? Was habe ich da gemacht? Und man, und dann, ja, dann kriegt man ein schlechtes Kissen, möglicherweise einen roten Kopf und denkt, oh mei, ja. Und komischerweise dann Wochen, Monate später geht das gleiche Spiel wieder. Ja? Ich denke, dass das damit gemeint ist, dass man sich nicht so betrinkt, dass man nicht mehr weiß, was man tut. Sondern man darf auch sich zusammensetzen. Man darf auch, das heißt jetzt ein Wein oder vielleicht auch mal ein Bier oder was trinken, um einfach als Genuss. Natürlich sollte man da auch vielleicht, sag jetzt mal, Rücksicht nehmen, wenn ich jetzt beispielsweise von jemandem weiß, dass der in der Vergangenheit mal ein Problem hatte mit Alkohol, dann muss ich jetzt nicht einen Alkohol trinken, um ihn möglicherweise in Versuchung zu bringen. Dann kann ich auch sagen, du, wenn ich weiß, dass er da, dass es so eine Anfechtung werden kann, dann muss ich auch bereit sein, sagen, okay, komm, ich muss jetzt nicht unbedingt Alkohol trinken. Aber was die Bibel eben sehr deutlich sagt, ist, dieses Trinken bis zur Besinnungslosigkeit, das sollen wir nicht tun. Ich habe mir noch 2 so Sätze unten drunter geschrieben. Der Alkohol benebelt unseren Geist und der Geist Gottes belebt unseren Geist. Und ich denke, das ist einfach, und genau das ist es, das trifft den Kern. Der Alkohol, wenn ich zu viel trinke, dann kann ich nicht mehr klar denken. Aber wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt bin, dann belebt es meinen Geist. Dann macht mich das, ja, einfach, dass das belebt. Ich weiß jetzt, wie ich es jetzt anders ausdrücken soll. Und was mir jetzt da auch aufgefallen ist an diesem Einschnitt von diesem Bibelvers, sondern werdet voll Geist auf der einen Seite und dann, indem ihr zueinander in Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern redet und den Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Was mir jetzt da beim Vorbereiten dann aufgefallen ist, wenn jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, wenn jetzt da Leute so ein Festzelt oder was weiß ich, und die haben dann so richtig kräftig getrunken und sind dann auf dem Heimweg, was machen die oft? Die singen, die grölen und singen irgendwelche Lieder, wo ich denke, oh meine Güte, was ist denn das für, was sind das für Lieder, ja? Aber das ist interessant, die singen auch. Ob man die Lieder nachsingen muss, ist eine andere Frage. Aber interessant ist es, dass eben Paulus hier sagt, ja, dass wenn wir anstelle von dem Weingeist, sondern den Heiligen Geist haben, dann singen wir auch, aber nicht irgendwelche Gossenlieder, sondern wir singen geistliche Lieder. Und das ist doch was Schönes. Wenn wir dann einfach auch anfangen, einfach Loblieder aus dem Liederbuch oder sonst irgendwie miteinander zu singen. Kein Schläger. Ich habe da neben dran geschrieben, gewalttätig oder Raufbold. Und als nächstes kommt dann gleich streitsüchtig. Und ich denke, die beiden gehören nach meinen Begriffen irgendwo schon ein Stück weit zusammen. Wenn einer streitsüchtig ist, endet es auch relativ schnell damit, dass jemand dann auch zuschlägt. Die Krönung ja, von einem Streit ist im Grunde genommen meistens das, dass dann die Fäuste fliegen. Da gehört aber auch hinein, und da denke ich, überschreitet man dann auch eine Grenze, die man als Christ nicht überschreiten darf, ist, dass man seine Frau schlägt. Und das höre ich immer wieder, man erlebt es immer wieder, dass es Männer gibt, die einfach ihre Frauen schlagen. Und das sagt Jesus, sagt der Paulus hier ganz, ganz klar, das geht gar nicht. Und interessant ist es einfach, und ich denke, dass das wahrscheinlich auch daher kommt, daheim ist ein privater Raum, ja, wo dann einfach auch gewisse Hemmschwellen gar nicht so hoch stehen. Aber wenn ich in der Öffentlichkeit bin, da, glaube ich, fliegen die Fäuste oder die Hände nicht ganz so schnell, weil man doch irgendwo ja, sich dann öffentlich bloßstellt. Aber im privaten Raum ist es oft dann auch so, dass Männer dann auch zulangen, leider. Und das, denke ich, ist nicht in Ordnung. Männer, die dies tun, leiden unter einer gewissen Kontrollverlust. Möchte ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Und oft sind sich die gar nicht bewusst, was das für innere Schäden, für seelische Schäden bei dem anderen, insbesondere natürlich auch bei der Ehefrau, dann zurücklassen. Ein Beispiel, das ich wirklich vor Jahren, da bin ich nach Ochsenfurt umgezogen. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, ob ich damals schon verheiratet war oder ob mir kurz vor der Hochzeit stand, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls saß da ein junger Mann mit seiner Verlobten bei uns im Wohnzimmer und ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Und dann sagte er so am Rande, na gut, wenn seine Frau da mal, sagen wir, nach seinem Ding über die Stränge schlägt, dann langt er schon auch mal zu. Ich muss ehrlich sagen, also meine Frau und ich, also meine damalige Frau und ich, wir waren echt geschockt. Ich dachte, wie geht sowas? Und wir hatten in dem Moment gar nicht so richtig gewusst, was soll man so jemandem antworten? Ja, eigentlich, ja, und ich, natürlich hätte ich ihm sagen können, du Freund, das geht überhaupt nicht. Vielleicht habe ich es auch gesagt, aber ich kann mich jetzt an Details nicht mehr richtig erinnern. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass Gabi und ich damals uns da drüber unterhalten haben und wir waren völlig das kann doch gar nicht sein. Wie gibt's sowas? Und ich habe dann später dann auch mitgekriegt gehabt, dass das auch in ihrer Ehe dann auch mal vorkommen ist. Und die hat ihn dann auch wirklich geheiratet. Ich habe das auch später nicht verstanden. Ich gesagt habe, wenn ich jetzt in der Situation der Frau gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, wenn das mir blüht, dann will ich den gar nicht erst haben. Aber gut, ich wollte es jetzt einfach nur erwähnen. Und ich denke, dass die Bibel nicht nur meint, dass man einfach irgendwie mit jemandem auf der Straße oder irgendwo anders streiten anfängt und dann zuschlägt, sondern ich denke, das geht auch in diesem ganz privaten Bereich rein. Und da hört man immer wieder auch, dass da also häusliche Gewalt immer wieder auch da ist und vor allem auch bei Christen teilweise. Und das ist für mich eigentlich ist echt erschreckend. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Das nächste ist einfach auch, dass genau dieses Verhalten einmal ein verheerendes Bild auf Christus wirft. Wenn ich das tue, dann brauche ich demjenigen oder irgendjemand, der das mitkriegt, den brauche ich nicht predigen und sagen, Jesus ist dein Erlöser. Das brauche ich dem nicht predigen. Und das nächste ist, es wirft auch ein schlechtes Licht und ein übles Licht auf die Gemeinde. Ja. Es sagt hier, dass man auch milde sein soll, gütig. Jemand, der milde ist, in Bezug nehmend auf das Vorhergesagte, schlägt nicht gleich zu, sondern hat seine Gefühle unter Kontrolle und hält einfach angespannte Situationen aus und bleibt ruhig. Es passiert jedem von uns, dass wir mal in eine Situation kommen, die angespannt ist. Und bin ich dann trotzdem ruhig und reagiere ich dem anderen gegenüber milde? Nicht geldliebend oder geldgierig, könnte man auch sagen, sagt Paulus auch hier sehr, sehr deutlich. Ja, ja, die Sache ist, wenn ich was liebe, dann richtet sich mein Fokus darauf. Wenn mir irgendwas ganz, ganz besonders wichtig ist, dann richtet sich alles darauf hin, aus. Und dann geht es nur noch um diese eine Sache. Und alles andere verschwindet. Und wenn aber mein Leben auf Christus fixiert ist, wenn Jesus im Fokus von meinem Leben steht, dann natürlich muss ich Geld verdienen. Jeder von uns. Wir benötigen Geld, um unseren Lebensstandard in gewisser Hinsicht zu halten, um eine Wohnung zu haben oder Haus oder diese ganzen Kosten, die einfach entstehen, damit wir die auch bezahlen können. Es ist völlig normal und ist auch wichtig. Aber wenn mein Fokus nur noch da drauf ist, dass ich sage, okay, ich möchte bis, also in solchen Veranstaltungen war ich auch schon, ich möchte bis da und dahin meine erste Million haben und bis da und dahin möchte ich meine zweite Million haben. Und dann, wenn einer dieses Ziel hat, dann fixiert er sich so und dann bleibt alles andere auf der Strecke. Und Paulus meint aber, genau so sollen wir nicht sein. Natürlich sollen wir Geld verdienen. Natürlich müssen wir auch gucken, dass wir uns versorgen, dass wir unsere Familie versorgen. All das, was einfach wichtig und notwendig ist. Aber wo ist mein Ziel? Wo ist mein Fokus? Und also an anderer Stelle heißt es auch, man kann nicht zwei Herren dienen. Man kann nur einem Herrn dienen. Das ist entweder Christus oder dem Bestreben, möglichst viel Geld zu verdienen. Und er sagt, an anderer Stelle heißt es dann auch, den einen liebt man und den anderen verachtet man. Das heißt, wenn ich das Geld liebe, dann kann ich nicht Gott gleichzeitig lieben. Ja? Und das tun, was er will. Der dem eigenen Haus gut vorsteht und Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält, wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Ja, das betrifft uns Väter. Und wenn ich jetzt all diese Sachen gelesen habe, ausgeführt habe, dann möchte ich einfach auch sagen, dass ich in der Vergangenheit mich ganz oft an einzelnen Bereichen schuldig gemacht. Aber ich bin jetzt zwar kein Schläger, ich habe noch nie eine Schlägerei gehabt, aber es gab andere Bereiche, wo ich mich einfach falsch verhalten habe. Möchte ich einfach sagen. Und ich stelle mich da absolut drunter und würde jetzt nie den Anspruch erheben, da perfekt zu sein. Auch im Verhalten meiner Familie gegenüber, aus der Vergangenheit, aus meiner ersten Ehe. Ja, mein Verhalten war ganz oft nicht so, wie es hätte sein sollen. Und im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, macht es mich traurig und auch, ja, wie soll ich sagen, es beschämt mich auch ein Stück weit. Und wenn jetzt hier heißt, dass eben, dass ich, also dass man seinem eigenen Haus gut vorstehen soll, weiß ich auch, dass ich da ganz, ganz oft versagt habe. Wirklich wahr. Und wenn ich jetzt all diese Punkte, die ich jetzt vorher genannt habe, wenn ich die eingehalten hätte, dann hätte ich meine Kinder herausgefordert, auch so zu leben. Habe ich leider nicht getan. Und Paulus erwähnt es hier, weil die Familie, der Umgang mit der Familie, ein gutes Übungsfeld dafür ist, wie ich mich in der Gemeinde zu verhalten habe. Ja? Und eben die große Herausforderung für uns Männern ist es einfach auch da, dass wir diese Geduldsprobe auch in, dass wir uns da drunter stellen, dass wir das annehmen. Und unser Ziel sollte bleiben, dass unsere Kinder von uns ein gutes, vorgelebtes Beispiel bekommen. Und Leute, wenn das der Fall ist, dann müssen wir da nicht irgendwie Druck ausüben oder sonst irgendwas. Dann werden die automatisch einfach aussehen, jawohl, mein Papa, meine Mama verhalten sich so. Das ist einfach klasse. Und dann werden sie selber einfach auch eine, wie sagt man, angereizt werden, es auch zu tun. Ja? Das ist einfach, ich denke, wenn wir als Verantwortliche uns nach dem halten, was Paulus vorher schreibt, dann müssen wir uns auch keine Gedanken machen, dass auch unsere Kinder den Weg mit Jesus gehen. Definitiv. Dann keine Neubekehrte. Ja, ich habe das auch schon an verschiedenen Stellen gesehen und erlebt, dass eben immer wieder auch man dazu neigt, das ist jemand neu bekehrt und der macht so eine richtig radikale Wende. Und dann neigt man auch dazu, gerade solche dann auch in etwas verantwortungsvolle Positionen in der Gemeinde einzusetzen. Aber weißt du, dann ist es so, dann wird dann hier gelobt und da gelobt und ach, hast du toll gemacht und so weiter. Und da kann sich dann sehr, sehr schnell auch so ein gewisser Stolz, ein gewisser Hochmut einstellen. Und irgendwann kommt man dahin, ja, so toll, und fühlt sich dann auch so richtig als der tolle Hecht in der Gemeinde. Und merkt aber, und da warnt eigentlich Paulus davor, weil genau das passieren kann, dass man eben nicht Menschen, die jetzt sich frisch bekehrt haben und auch wirklich, das ist ja schön, wenn Menschen sich bekehren und dann wirklich man sieht, Mensch, der geht wirklich voran, der hat Jesus lieb, der ist so richtig voll dabei, dass man dann einfach sagt, okay, bewähr dich, und dann, dass man peu à peu langsam so das ein oder andere ihm dann auch an Aufgaben gibt. Und mir ist das letzte Woche so ein sehr plastisches Beispiel begegnet. Und zwar war jetzt am Mittwoch ein sogenannter Mitmachwahlkampf. Und zwar hat der Christoph Berndt eingeladen und ich wusste zuerst gar nicht genau, was da passiert, und wollte einfach, dass Leute, die möchten, einfach so Plakate mit vorbereiten für den Wahlkampf jetzt im September. Und interessant war es, hat sich ganz kurz, also der Christoph Berndt hat einen Infostand angekündigt oder halt genehmigen lassen, und dann kam spontan, also so ganz kurzfristig, der Björn Banane, vielleicht sagt er dem einen oder anderen was, und wollte dann einfach so ein paar Lieder singen, mein Herz schlägt blau und so weiter, ne, und halt so ein wenig was weitergeben. Und dann war es aber so, dass so eine Gegendemo da war, mit den ganzen bunten Leuten da, und jetzt wollte der Banane da, hat seine Anlage und Lautsprecher alles aufgebaut, und dann kam die Polizei und hat gesagt, nö, es ist nur ein Infostand angemeldet. Die Boxen sind nicht angemeldet, also darf er nicht. So. Und es war, das ist mir doch richtig aufgefallen, das war ein, der war noch keine 30, der sogenannte Einsatzleiter. So ein ganz junger Polizist. Und da dachte ich mir, ja, also wie arrogant, wie hochmütig kann man sein? Und da habe ich mir so für mich gedacht, das passt eigentlich ganz gut zu dem Beispiel mit den Neubekehrten. Weißt du, er wird, was weiß ich, wie das kam, Der ist halt dann in eine nächste und übernächste Position hochgeschoben worden, ist jetzt da Einsatzleiter und jetzt lässt er einfach dieses, also auf Deutsch gesagt, das richtig raushängen und sagt, nee, euch zeige ich's. Ihr habt es nicht gemacht und jetzt, so geht's einfach. Ja, und da merkt man einfach, ja, menschlich gesehen steckt es in jedem Menschen drin. So dieses, ich habe ja zu sagen und du hast zu machen, was ich sag. So, und genau, und ich denke, ähnlich kann das genauso, also in Bezug, und deswegen hat, glaube ich, auch Paulus das zu den Neubekehrten gesagt, dass eben genau das passieren kann, dass einfach, sagen wir, Erfolge über Erfolg, Erfolg über Erfolg, und dann wirst du stolz, hochmütig, und dann kommen genau solche, die können genau solche Dinge passieren. Die Neigung ist bei jedem da. Die Frage ist nur, was mache ich draus? Man sagt dann auch, also den Spruch kennt ihr sicherlich auch, ja, dem ist der Erfolg zum Kopf gestiegen. Und man erlebt es immer wieder. Und das ist mir jetzt in dem Fall passiert, oder also so richtig plastisch vor Augen geführt worden, und das gibt es in anderen Bereichen genauso. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede verfällt und in die Fallstricke des Teufels gerät. Ja, es kostet etwas. Das heißt, wenn man ungerechten Handlungen begegnet, dann, was mache ich dann? Schlage ich mit gleicher Münze zurück? Ich sage euch eins, ich habe eine Zeit lang mit meinem Nachbarn in Bayern richtig Stress gehabt. Der hat, also wir haben aus dem Urlaub zurückgekommen sind, und ich habe nur vorne die Frontscheibe von den Mücken befreit oder die Front, dann hat er ein Foto genommen, fotografiert. Und einmal hatte ich, das war an einem Heiligabend, Himmelfahrt, Feiertag, hatte ich mein Auto im Hof gewaschen, poliert und alles. Ich dachte, ne, diesen E-Fotok ist es egal. So, jetzt kamen die aber vorher zurück, bevor ich das Auto fertig hatte. Und dann habe ich das Auto noch mit der Maschine poliert. Er hat dann gesagt, ich soll damit aufhören, es ist Feiertag. Und dann habe ich gesagt, ich bin gleich fertig. Und dann ist er bei mir in den Hof später reingelaufen und hat das Stromkabel durchgezwickt. Also der EFI ist rausgeflogen und ich hatte diese Bohrmaschine noch in der Hand. Und ich sage euch, ich war innerlich so zornig. Ich hätte am liebsten die Bohrmaschine genommen und ich hätte ihm das am liebsten ins Kreuz geschmissen. Also ich war wirklich, ich war richtig grandig. Und ich war trotzdem ruhig da gestanden, habe nichts gemacht. Und als er dann so, also der ging dann raus und bei sich dann in den Hof rein und dann hast du richtig gesehen, dass er gegrinst hat. Ich habe dann nur hinterher gesagt, Sie wissen ja, das sind jetzt zwei Straftaten, die Sie begangen haben. Erstens Hausfriedensbruch und zweitens Sachbestätigung. Aber es hat ihn gar nicht gejuckt. Wie hätte ich mich verhalten sollen? Hätte ich ihm das wirklich in den Rücken schmeißen sollen? Nee, habe ich nicht gemacht. Es kostet was. Es kostet wirklich was. Auch da, wo ich jetzt wohne, sie verhalten sich auch nicht immer korrekt. Wie verhalte ich mich? Ich habe da zwischendrin auch mal einen Kuchen gebacken und habe ich denen einen Kuchen gegeben. Sagen, ja, Martin ist ein toller Mensch und ja. Ich denke, sich so zu verhalten, dass andere auch positiv sich einem gegenüberstehen, kostet was. Das kostet ja Überwindung, nicht mit gleicher Münze zurückzuschlagen, sondern mal zurückzustehen und zu sagen, okay, ich lasse jetzt 5 Grad sein. Und interessant ist es, mir ist es dann einfach bewusst geworden, mein Nachbar in Bayern, der hat dann auch noch Kamera angebracht. Das heißt, dass jeder gefilmt wird, der da bei ihm aufs Grundstück kommt, hat er angekündigt, ist alles korrekt. So, und lauter so Sachen. Aber ich habe das einfach lassen. Ich hätte ihn anzeigen können. Er hat ein, zwei Jahre vorher, hat er seine Asbestplatten vom Dach einfach hinten runtergeschmissen. Das ist alles in der Gegend rumgeflogen. Ich hätte ihn anzeigen können. Habe ich auch nicht gemacht. Es kostet was. Ja? So, interessant war es dann, nachdem Gabi damals, also vor 8 Jahren gestorben ist, kurz danach war der wie umgewandelt. Keine Ahnung warum. Plötzlich fängt er an, mich zu grüßen. Kurzen Smalltalk über den Zaun. Okay, ja. Ich hätte auch aufgrund von seinem Verhalten, ich hätte einen Rechtsanwalt beauftragen können, ich hätte ihn anklagen können, ich hätte alles Mögliche machen können. Habe ich nicht gemacht. Ja? Und dadurch ist ein gutes Verhältnis bestehen geblieben. Aber es hätte auch anders gehen können. Und genau das meint Paulus hier. Dann gibt eins das andere, ein Wort das andere und dann wird es immer schlimmer. Dann schaukelt sich das hoch, bis man dann irgendwann vor Gericht steht. Und dann, ehe man sich versieht, ist man in die Falle des Teufels getappt. Und die Frage ist, erreicht man diesen Menschen jemals noch mit dem Evangelium? Oder wenn er es anderen weitererzählt, ja, schaut er diese Christen an, so leben die. Ja. Ich denke, dass Paulus genau das eben damit meint. Und dann heißt es ebenso die Diener. Und dann ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht viel Wein ergeben, nicht schändlichen Gewinn nachgehend. Ehrbar, ich bin da mal, ich habe gedacht, ehrbar. Wie kann ich das jetzt definieren? Und da habe ich jetzt einfach mal bei Duden nachgeguckt und da ist ja eine Riesenlitanei, was man als ehrbar alles bezeichnen kann. Sein Verhalten ist so, dass man ihm am besten einen Orden verleihen möchte. Das habe ich mir so gedacht, das ist ehrbar. Also er ist ehrwürdig. Das heißt, der verhält sich so, dass man ihm auch einen Orden verleihen könnte. Genau. So. Führt ein tadelloses Leben, verdient Anerkennung, ist anständig, aufrichtig, charakterfest, ehrlich, grundanständig, hochanständig. Also im Grunde nur ein Mensch, der ehrbar ist, also ehrwürdig. Nicht doppelzüngig, das heißt, er ist nicht heuchlerisch, unaufrichtig, falsch. Oder in Bayern sagt man dieses Wort hinterfotzig oder hinterlistig, könnte man auch sagen. Scheinheilig oder verlogen. Es ist eigentlich ein verriefelhaftes Verhalten, dass ich mit jemandem redet, ja, geht zur Pia, die Pia erzählt mir irgendwelche Sachen, ach toll, und dann bestätige ich das und dann gehe ich zur Lydia und sage, ey, hast du gehört, was die Lydia, was die Pia da erzählt hat? Ey, das geht ja gar nicht. Ey, und also das haut ja wirklich fast den Boden aus. Weißt du, dieses doppelzüngig, dem einen so erzählen und dann dem anderen die gleiche Sache wieder ganz anders erzählen. Und es ist eigentlich, also es ist einfach frevelhaft, das macht man nicht. Du musst es jetzt als Beispiel halten, aber du verstehst es, ne? Genau. Ja. Dann erwähnt Paulus hier genau das Gleiche, kein Trinker. Und ich fand es interessant, dass Paulus das noch einmal erwähnt, denn er sagt ja am Anfang ebenso. Das heißt, das Gleiche, was vorher über Älteste gesagt wird, das betrifft genauso die Diakone. Und dann geht er halt noch auf ein paar Details extra ein. Auch kein Trinker. Und schändlichen Gewinn nachgehend. Also das heißt, auf betrügerische Art und Weise sich zu bereichern. So möchte ich es jetzt einfach mal sagen. Das soll nicht sein. Dann auch sollen sie zuerst erprobt werden. Ich habe jetzt einfach gedacht, wenn jetzt jemand neu in eine Gemeinde kommt, sich bekehrt hat, dann fängt er einfach mit kleineren Aufgaben an. Das kann sein, dass er einfach mal Lieder oder Spiele für eine Jungscha-Stunde aussucht. Und das dann einfach, da kann er sich dann einüben, nach und nach. Und da heißt es aber auch weiter unten dann allerdings, der Diener soll auch Mann einer Frau sein. Und genauso wie bei dem Ältesten seinem Haus gut vorstehen. Und dann geht es aber weiter, also heißt es an einer Stelle ebenso, soll die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Und da geht's, also es bezieht sich nicht auf die Frau von dem Diener, sondern das ist ein Einschub. Und dann kommt es erst mit, dann heißt es, dass er eine Ehefrau haben, also dass er verheiratet sein soll oder halt eine Frau haben soll. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein und so weiter. Und dann geht es weiter, die Diener sollen jeweils Mann einer Frau sein. Also das heißt, es besteht auch die Möglichkeit, dass Frauen Diakonendienste in der Gemeinde wahrnehmen müssen. Das heißt aber nicht gleichbedeutend, dass sie auch Älteste werden dürfen. Aber sie dürfen Dienste, also diakonische Dienste in der Gemeinde ganz normal wahrnehmen. Und was ich sehr interessant finde, und damit möchte ich dann auch zum Ende kommen, ich habe eigentlich mal Zeit schon überschritten, nicht verleumderisch sein. Bei uns sagt man Dorftratschen. Kennt ja jeder. 8-Uhr-Platz sagt man auch. Also ich weiß, Monika, ich denke, ich darf das erzählen. Monika hat gesagt, bei denen im Dorf gibt es eine Frau, wenn die will, dass Sachen um den ganzen Hesselberg, das ist jetzt nicht nur das Dorf, wo sie wohnt, sondern um den ganzen Hesselberg rum erzählt werden. Das muss ich nur dieser Frau erzählen. Innerhalb von ein, zwei Tagen weiß es der ganze Hesselberg, was da los ist. So. Und so soll eine Frau nicht sein, die so einen Diakonendienst wahrnimmt. Dann auch nüchtern, und da möchte ich auch sagen, nicht emotionsgesteuert, sondern einfach auch überlegt in dem, was man tut. Und treu in allem. Und damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Ja, Paulus, also mich hat es echt ermutigt, einfach zu sehen, was Paulus für Anforderungen auf der einen Seite stellt, aber auf der anderen Seite merke ich, es ist auch eine gewaltige Herausforderung. Und ich wünsche mir, dass ich selber auch da das umsetzen kann. Aber was mir auch wichtig wurde, das wollte ich jetzt so zum Schluss noch ganz kurz erwähnen. Ich denke, dass das nicht nur jetzt Leute, also Männer betrifft, die jetzt auch in einer gewissen Verantwortungsposition stehen in der Gemeinde, sondern im Grunde genommen sollte das Bestreben eines jeden Mannes in der Gemeinde sein, sich so, wie Paulus das hier sagt, zu verhalten. Und ich glaube, wenn das umgesetzt werden würde in den Gemeinden hier bei uns in Deutschland und so und drüber hinaus, ich glaube, dann würde es in vielen Gemeinden ganz, ganz anders aussehen. Amen.